Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich sehr, dass du da bist, wir Zeit miteinander verbringen. Nimm dir gerne den Moment, einmal tief ein- und auszuatmen, hier anzukommen. Und heute wartet im Podcast auf dich ein so cooles Interview mit einer Frau, die ich persönlich wahnsinnig wertschätze, feiere und die ich unglaublich inspirierend finde. Und zwar ist es Inissa Armani. Und vielleicht kennst du Inissa von ProSieben, vielleicht kennst du sie von ihrer eigenen Comedy-Show, von ihrer Stand-Up-Comedy-Show, die sie hatte auf ProSieben, vielleicht aus ihrem Comedy-Special auf Netflix mit dem Titel Ehrenbord. Oder vielleicht auch aus der Sendung, die sie 2021 produziert hatte, und zwar die beste Instanz zum Thema Rassismus, das sie als genutzt hat quasi, um wirklich mal eine Diskussion über Rassismus mit Menschen zu führen, die tatsächlich Rassismus auch erfahren haben. Und nicht sozusagen Menschen, die noch nie Rassismus erfahren haben, über Rassismus sprechen, was ja häufig in der deutschen Medienlandschaft passiert. Das heißt, das war von ihr mal ein neuer und richtiger Ansatz. Und Inissa ist wirklich eine unglaublich inspirierende Frau. Sie ist wahnsinnig intelligent, witzig, cool und hat eine sehr bewegende Geschichte. Sie ist selber in Teheran geboren. Ihre Eltern wurden dort politisch verfolgt. Sie ist dann 1985 aus dem Iran geflohen mit ihrer Mutter zusammen. Ihr Vater konnte später nachkommen und hat dann ihren eigenen Weg hier in Deutschland angefangen zu gehen und ist heute eine sehr erfolgreiche Frau und vor allen Dingen aber auch eine Frau, die sich sehr stark einsetzt für Menschen, für Minderheiten und vor allen Dingen auch für das Thema Rassismus aufsteht. Und in dieser Folge sprechen wir über ganz viele unterschiedliche Themen. Unter anderem sprechen wir aber darüber, wie es ist, sich als Ausländerin in Deutschland zu fühlen, warum wir wirklich noch sehr viel über Rassismus lernen dürfen und wie es Inissa geschafft hat, sich nicht in der Showbranche zu verlieren und sich auch nicht unterkriegen zu lassen. Denn das ist natürlich auch nicht immer einfach mit als Frau zum einen und dann selber sozusagen mit Migrationshintergrund. Dann, was es bedeutet, wirklich lernbereit zu sein und sich Fehler auch eingestehen zu können und warum es so wichtig ist, die eigene Stimme zu nutzen, um etwas auf der Welt positiv zu verändern. Also das Gespräch ist wirklich einfach, Inissa ist mega. Also dir wird es gefallen und du kannst da, glaube ich, ganz viel von ihr mitnehmen und für dich vielleicht auch in deinem Leben integrieren. Und bevor es jetzt gleich losgeht, ein noch so cooles, mega geiles Announcement. Und zwar, ich werde im August meinen neuen Online-Kurs veröffentlichen, in dem es um Beziehung geht, Liebe, Beziehung und wie du dir quasi wirklich eine wirklich erfüllte Partnerschaft und Beziehung erschaffen kannst. Und bevor es im August losgeht, kannst du dich jetzt auf die Love List eintragen. Das ist eine Warteliste, wo du dich eintragen kannst, wo du sofort Bescheid bekommst, wenn du dich anmelden kannst. Wir haben nämlich unter anderem auch ein richtig tolles Special Package kreiert in einer limitierten Auflage. Und ich sag's dazu, bei der Wusu war das Package, wir haben auch für die Wusu so ein Special Package, das war innerhalb von einer Stunde ausverkauft. Und deswegen gibt es diese Warteliste unter anderem auch, damit du wirklich rechtzeitig Bescheid bekommst, wenn du eins von diesen Special Packages haben willst, aber auch so, wenn du dich gerne anmelden möchtest, weil auch die Workbooks werden limitiert sein. Und es gibt jetzt schon ein kleines Quiz, was du machen kannst für dich, um dich schon mal einzugrooven in das Thema, wo du herausfinden kannst, welcher Beziehungstyp du bist. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und den Namen zum Kurs werde ich auch demnächst verraten, aber jetzt noch nicht. Das ist noch eine kleine Überraschung. Und jetzt wünsche ich dir unglaublich viel Spaß mit dem Gespräch mit Inissa Armani. Ich freue mich so sehr, heute eine so inspirierende, intelligente, tolle Frau im Podcast zu haben, die ich mir schon sehr, sehr lange als Gast gewünscht habe. Inissa Armani, es ist so schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit.
Hallo Laura, vielen, vielen, vielen Dank für diese Einladung und ich freue mich sehr, ein Teil von deinem großartigen Podcast zu sein.
Danke dir. Und ich würde gerne wirklich, weil ich dich jetzt hier heute quasi an der Strippe habe, richtig tief mit dir tauchen. Und ich finde, also von außen betrachtet, bist du für mich ein so inspirierender Mensch, weil du so unglaublich facettenreich bist. Und ich glaube, weil du vielleicht, da würde ich auch gerne mit dir drüber sprechen, von außen vielleicht manchmal anders wahrgenommen wirst, als du im Innen bist. Und ich finde diesen Kontrast irgendwie auch ganz spannend. Und ich würde so gerne mit dir direkt ein bisschen tiefer eintauchen, in dein Leben eintauchen, in deine Geschichte eintauchen, weil ich glaube, dass sie so viel von dir auch natürlich ausmacht. Wenn du zurückgehst in deine Kindheit und wie du aufgewachsen bist, was würdest du sagen, war für dich so ein erster großer Moment der Veränderung vielleicht auch in deinem Leben oder wo so ein bestimmter Teil aufgehört hat und etwas Neues für dich angefangen hat?
Das ist eine sehr schöne Frage. Also ich weiß nicht, ob ich so frühkindliche Erfahrungen, also ich habe natürlich so ein paar vereinzelte Bilder, habe ich noch so in meinem Kopf, von die man ja manchmal hat, wo man es auch nicht mehr einordnen kann, weil man so ein ganz kleines Baby war und dann eben so ein paar, ja, so vielleicht irgendwie so ein Bild sich erinnert, so was der Papa für eine Mütze trug oder irgendwie, also so ein paar Sachen. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Mama mir erzählt hat, wir sind ja damals, als wir nach Deutschland, also als meine Eltern nach Deutschland geflohen sind, ist mein Vater eben komplett über den Fluchtweg über Land, also von Iran in die Türkei und von der Türkei erst nach Deutschland und war da auch in so einer sehr gefährdeten Situation, weil er eben politisch sehr intensiv tätig war gegen die iranische Regierung und hätte halt auch mit seiner Hinrichtung rechnen müssen, wenn sie ihn erwischt hätten. Und meine Mutter und ich, wir sind ein paar Monate vor meinem Vater gekommen und wir sind geflogen. Allerdings war das auch ein Riesenrisiko, weil wir halt sozusagen über verschiedene Wege und verschiedene politische Kontakte, also Untergrundkämpfer, so hatte man dann, gibt so Wege, dass zum Beispiel dein Pass nicht nochmal von der Geheimpolizei gecheckt wird. Also wo dann irgendwie der den kennt und irgendwie versucht, den Stempel sich von der Behörde zu holen, ohne dass der Pass nochmal weitergeschickt wird, weil eben auch meine Mutter gesucht war. Und meine Mutter sagt, an dem Tag, an dem wir endlich in dieses Flugzeug steigen konnten nach Deutschland, sie und ich, und auch nicht wussten, ob wir meinen Papa jemals wiedersehen und sowieso wow. Einfach schon, also weißt du, musst dir vorstellen, meine Mutter damals eine sehr junge Frau noch, so Ende 20 ungefähr, also sie war jetzt auch nicht so ganz, ganz junge Mama, aber Ende 20 und dann das Land verlassen, nicht wissen, ob man wiederkommen kann, nicht wissen, ob der eigene Ehemann geschnappt wird oder hängt, weil mein Vater hätte niemals fliegen können. Also der musste wirklich diesen ganz gefährlichen Weg über das Land nehmen. Und dann habe ich an dem Tag, sagt meine Mama, habe das Flugzeug gesehen und habe einen riesen Weinanfall bekommen. Also habe so geschrien und geweint und wollte nicht in dieses Flugzeug rein, so dass eben ganz viel Aufmerksamkeit auf sie gerichtet war. Und es war natürlich überhaupt nicht gut, weil das für sie eben auch hätte dann sehr gefährlich ausgehen können. Und sie sagt, das war kein normales Weinen, das war also kein Babyweinen, die einfach sagt, das macht mir gerade Angst, sondern es war einfach so, sagt sie, habe ich bis zu dem Tag noch nicht geweint gehabt. Und ich habe keine Erinnerung daran. Also ich weiß nicht, da, wenn sie mir das erzählt, ist das wie wenn man mir so eine Geschichte erzählt. Aber ich kann mich halt auch gar nicht reinversetzen, so wie schrecklich solche Gefühle sein müssen, wie diese Momente sein müssen, wenn du halt einfach alles, was du kennst, hinter dir lässt und das, was vor dir ist, komplett ungewiss ist. Also keinen Anker hat, keine Freude hat, sondern nur Ungewissheit und nur Angst. Und ja, das ist etwas, wow, was ich jetzt selbst nicht mehr so wirklich weiß, aber was meine Mama mir halt oft erzählt hat, ja.
Vielen Dank fürs Teilen.
Ja, gerne.
Ich hatte gerade richtig Gänsehaut, weil ich bin selber gerade junge Mama. Ich habe zwei Kids und die Vorstellung, was das einfach auch bedeutet, so ein Risiko natürlich auch einzugehen mit dem eigenen kleinen Kind und in sowas Ungewisses reinzugehen. Ich glaube, das kann man sich kann man sich einfach nicht vorstellen.
Komplett.
Wie alt warst du damals?
Ich war 6 Monate, also ich war wirklich ein ganz kleines Baby. Ich kam halt, als wir nach Deutschland waren, auch direkt, wir waren ja erst in Hannover und dann waren wir auch direkt in so einem Asylanten, also so Unterbringungen für Asylanten. Ich habe dann, wurde dann später auch in so eine Kinderkrippe gebracht nach Hannover und danach sind wir nach Frankfurt gekommen, weil diese politische Partei, der meine Eltern angehört haben, die hatte eben einen Sitz in Frankfurt und auch Amnesty International war daran auch beteiligt und zum Beispiel auch das Deutsche Rote Kreuz. Also da gibt es viele Organisationen, die eben beteiligt sind so an der Hilfe für Geflüchtete und die haben uns dann letzten Endes nach Frankfurt versetzt. Also wir haben da nicht irgendwie die Wahl gehabt, zu sagen, die Stadt oder die Stadt oder so. Ich erinnere mich daran, dass als ich ein bisschen älter war, so mit 8, 9 Jahren, waren wir einmal mit Mama und Papa zusammen in Italien und haben dort eine andere geflüchtete Familie getroffen. Ich glaube, das war mein allererster Urlaub oder so. Also das allererste Mal, dass ich so aus Deutschland raus war, so mit 7, 8 muss das gewesen sein. Und dann habe ich eben diesen war eine Familie auch mit 2 Kindern. Ich weiß gar nicht, hast du ein Mädchen und einen Jungen?
Ja, ganz genau, ja, okay.
Ja. Ja, die hatten auch ein Mädchen und einen Jungen und die waren in meinem Alter, die waren auch so 7, 8 Jahre alt und die sahen halt aus wie ich, so gefühlt, und die waren in Florenz und die haben, so wie ich damals, hauptsächlich Deutsch gequasselt habe, aber immer wieder so persische Wörter reingeworfen habe, haben die hauptsächlich Italienisch gequasselt und halt immer wieder ein paar persische Wörter. Und dann sind wir mit denen so durch die Straße spazieren gegangen und mir ist plötzlich wirklich wumm, Laura, also wie so ein LKW so in mein Bewusstsein ist mir plötzlich aufgefallen, dass die gar nicht anders aussehen als die Italiener. Also ich weiß, dass ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass ich dieses Ausländergefühl, was ich in Deutschland immer hatte, so dass man mir sofort angesehen hat, dass ich keine Deutsche bin, dass man mir immer gesagt hat, das ist eine Ausländerfamilie oder das sind Ausländer oder das sind, keine Ahnung, das sind Iraner oder manche Leute konnten nicht mal das unterscheiden, das sind Türken, das sind irgendwie so immer dieses Gefühl von, dass man nicht so wirklich als Mensch wahrgenommen wird, sondern irgendwie was, ja, irgendwas anderes ist, was nicht so viel Wert hat. Und mir ist in Italien plötzlich aufgefallen, ey, diese Kinder da, die sind genau wie ich, die haben die gleiche Geschichte, die sind auch geflohen und so, aber die fallen nicht auf. So, die sehen aus wie die Italiener, so auf ersten Blick. Sagt jetzt keiner, guck mal da, die Ausländerfamilie oder so. Und dann kam noch hinzu, dass es da halt super leckere Spaghetti gab. Ja, ich war jetzt nicht so ein Pizzakind wie die meisten Kinder, so ich habe Spaghetti geliebt und habe dann gemerkt, okay, und dann ist das Essen ganz toll und das Wetter ist ganz toll. Also so ist es. War halt so schönes Wetter und alle auf der Straße, so vielleicht war es auch einfach so ein Urlaubsgefühl, waren halt eben, wie die Italiener sind, halt auch ein bisschen lauter, auch ein bisschen, kommen ein bisschen mehr aus sich raus gefühlt, als das, was ich halt in Deutschland in meiner kleinen Luftblase erlebt hatte. Und ich weiß noch, dass ich zu Papa gerannt bin und gesagt habe, Papa, warum sind wir nicht nach Italien geflohen? So, also warum sind wir im Deutschland, wo jeder sieht, dass wir Ausländer sind und da gibt's auch nicht das gleiche Essen und das Wetter ist nicht toll und so. Und ich weiß noch genau, dass mein Vater wirklich einfach nur gelächelt hat und dann zu meiner Mutter, also er hat sich so mäßig zu meiner Mutter gedreht und hat gesagt, die Kleine denkt, fliehen ist sowas wie in ein Tourismusreisebüro zu gehen und zu sagen, Entschuldigung, wo ist denn das Wetter besonders gut und wo gibt's gutes Essen und wo fallen wir vielleicht nicht so doll auf, so. Und ich glaube, dass auch heute noch, also um da direkt den Bogen zu schlagen, selbst mit so viel Aufklärung und so, Menschen immer noch denken, also auch bei den ganzen Vorurteilen, die man hat, Wirtschaftsflüchtlinge, Leute, die herkommen, keine Ahnung, das Sozialsystem auszubeuten. Also, ja. Dass es bis heute dann eben noch diese Vorurteile gibt, dass Menschen irgendwie, weißt du, vielleicht von wenigen schwarzen Schafen, die es ja auch immer gibt, weißt du, oder auch generell, also auch finde ich der Begriff Wirtschaftsflüchtling ist auch, ja, also auch das, auch wir waren jetzt politische Flüchtlinge, aber auch das ist viel, viel negativer behaftet, als es eigentlich müsste. Also auch eine schlechte Wirtschaft kann ein Grund dafür sein, natürlich, dass ein Mensch an seine Existenzgrenzen kommt. Und wie viele Menschen, wie viele Deutsche kenne ich, die vielleicht von, sagen wir, von einer Stadt in die andere Stadt, weil es in der Stadt nicht so viele Möglichkeiten gibt. Oder sagen, ich gehe jetzt nach Amerika, nach Australien, nach, weiß ich nicht, ich habe in England einen tollen Job und so. Aber es ist halt immer alles, wird anders gesehen, wenn das ja, wenn vom Westen wohin anders emergiert wird, als wenn es irgendwie dann eben das Middle Eastern gelesene Menschen, arabisch gelesene Menschen sind. Wir sind ja keine Araber, aber so gelesen werden. Und auf jeden Fall glaube ich eben, dass ich das heute noch spüre bei vielen, vielen Menschen. Also dass es einfach sehr schwierig ist für die, diese Gleichwertigkeit und auch diese Individualität zu sehen. Also dass sie, wenn die einen Haufen Flüchtlinge irgendwo sehen, und ich sage das jetzt bewusst gerade in dieser sehr harschen Sprache, weil eigentlich heißt es geflüchtete Menschen, aber wenn die irgendwo, also so glaube ich, nehmen die das wahr. Die sehen einen Haufen Menschen und die sind für die im Kopf erstmal alle gleich, vielleicht auch mit den gleichen, keine Ahnung, mit den gleichen religiösen Bildern, mit den gleichen ethischen Bildern, mit den gleichen Hintergründen. Dabei, wenn du da 50 oder 100 oder 5000 oder wie viel auch immer, 500.000 Menschen hast, dann ist jeder von denen ein Individuum. Die sind unterschiedlich, wie wir anderen Menschen auch unterschiedlich sind. So, und werden völlig verschiedene Lebenswege auch gehen. Der eine wird vielleicht, wird eine Künstlerin in einem Land. Der nächste wird vielleicht eine super Bäckereikette aufmachen. Und der dritte wird vielleicht kriminell. Aber das kannst du auch da vom Anfang an nicht so sorten. Auch wenn ich in einen deutschen Kindergarten gehe und da 30 Kinder sehe, wird vielleicht einer davon irgendwann Mörder und einer davon wird vielleicht das tollste Kind der Welt. So, und da jetzt von vornherein irgendwie zu sagen, ja gut, da muss ich aber aufpassen, wen ich ins Land lasse, das ist einfach in sich widersprüchlich. So, du kannst das von Anfang an nicht sorten. Ja, klar, wenn es jetzt ein mehrfach verurteilter Mörder ist, aber dann wird er auch hier gar nicht aufgenommen, hier in dem Land. Ja. Ja? Also auch wir mussten ja zigtausende an Unterlagen vorlegen. Also bei mir war das Gute, dass mein Vater war ja eine Zeit lang politisch inhaftiert im Iran als junger Mann. Da gab es mich noch gar nicht. Und da kam damals Amnesty International nach Iran und hat dann im Gefängnis sozusagen kontrolliert, ob die Leute auch quasi menschlich also behandelt werden, ob die Vorgaben stimmen. Und Iran, obwohl die natürlich komplett da korrupt und diktatorisch sind, haben die natürlich aber trotzdem immer, jedes Land macht das, die öffnen dann die Türen, um zu zeigen, guck mal, hier ist doch alles wunderbar, und dann wird da am Tag vorher werden die alle gewaschen und kriegen jeder ein frisches Hemd und keine Ahnung, werden irgendwelche Folterspuren wahrscheinlich irgendwie abgeklebt oder so. Und aber Gott sei Dank gab es zum Beispiel in unserem Fall diese Dokumente von Amnesty International, dass halt mein Vater wirklich gesucht ist. Es gab Listen mit den Namen meiner Eltern und so hatten wir halt dann, mussten wir, aber selbst wir hatten einen schwierigen Weg, das dann alles nachzuweisen und zu zeigen, guck, da gibt es das Dokument, dort gibt es das Dokument und das ist, glaube ich, einfach ja sehr schwierig, auch heute noch. Und damals habe ich halt als Kind, das finde ich sehr spannend, dass ich das heute auch so im Stand-up manchmal so erzähle oder von meiner Kunst so benutze, wie mir das plötzlich aufgefallen ist in Italien. Und nicht, dass es da jetzt keine Probleme gibt oder da auch Rassismus gibt. Und na, ganz klar. Aber mir ist halt auf einmal aufgefallen, die sehen hier nicht so fremd aus. So. Mhm. Und es ist nicht nur eine optische Sache, geht nicht nur um dunkle Haare oder so, sondern die Italiener sind ja auch ein bisschen lauter und ein bisschen das. Und das
und herzlicher ja auch, ne? Einfach
so. Ja, das, ich muss immer vorsichtig sein, weil zum Beispiel, wenn du das jetzt sagst, ist das ist genau das, was ich meine. Zum Beispiel, du könntest das jetzt ganz ohne Probleme sagen, so Italiener sind herzlicher. Wenn ich mich in eine deutsche Talkshow setzen würde und sagen würde, Italiener sind herzlicher als Deutsche, dann wären 70% der Kommentare, dann geh doch zurück in den Iran, sei doch dankbar, dass du hier sein darfst. Also ich werde halt nicht, immer noch nicht, und heute ist mir das egal und heute werde ich auch sehr respektiert für meine Arbeit und für das, was ich tue, aber die große Masse Deutschlands, wir reden ja jetzt nicht von Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Köln, sondern wenn ich mich in ein bisschen ländlichere Gebiete, woraus 80% von Deutschland besteht, begeben würde, würden auch die lieben Menschen, auch die freundlichen, würden mich trotzdem immer noch nicht so wahrnehmen, als da sitzt eine von uns, so, mhm. sondern erstmal so, und das braucht halt wahrscheinlich einfach noch ein paar Generationen, mhm. aber es ist, finde ich, auch nicht nur eine Generationssache, weil du das oft, also ich habe auch diesen Fehler selber oft gemacht, dass ich immer dachte, so eine bestimmte Denke wird irgendwann einfach durch eine Moderne abgelöst. Mhm. Das stimmt aber gar nicht. Also auch ein 11-jähriges Kind lernt das, was es von Mama lernt und lernt das, was es vom Papa lernt. Und auch diese ganzen Rassismen, die ich heute bekämpfe von Leuten, die das gar nicht wissen, dass sie das sind. Also die sowas sagen wie, du, ich kann dir sagen, ich habe eine Freundin, oh Gott, hoffentlich hört sie das jetzt hier nicht, weil ich die wirklich einfach unfassbar lieb habe. Aber ich habe eine deutsche Freundin, mit der ich seit der Schule befreundet bin in Frankfurt. Also wir waren Schulfreundinnen. Die ist inzwischen nach Berlin gezogen und die hat einen türkischen Mann geheiratet und die hat 3 Kinder und sie liebt ihre Kinder wirklich abgöttisch. Sie ist eine überfantastische Mama, also wirklich als Person, ich weiß nicht, wie sie das schafft, woher sie diese Stärke hat für 3 Kinder und dann noch selber eine Zeit lang ein kleines Café geführt und so weiter. Und ihr Mann ist halt auch sehr, also auch sehr, ich würde sagen, man würde den auch sehr deutsch lesen von seinem Verhalten und von seinem, also auch von seiner Sichtbarkeit würde man den jetzt nicht sofort phänotypisch so, könnte auch ein deutscher junger Mann sein. Und selbst von ihr, und das meine ich, was damit meine ich, mit eine rassistische Denke kann von einem absoluten, eigentlich antirassistischen Menschen kommen, der überhaupt nicht diese Absicht hat, der sogar Kinder hat, die, weißt du? Und dann hat sie irgendwann mal mir erzählt, ja, das wäre so schrecklich geworden in Berlin. Und wenn sie jetzt durch Neukölln geht, da könnte man ja gar nicht mehr durchlaufen, ohne angeguckt zu werden und so. Und jetzt muss man, also da würde jetzt ein, keine Ahnung, Gesellschaftswissenschaftler oder Soziologe muss da sprechen, das bin ich ja nicht, aber so Aspekte von, das ist zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir, dass es ein Viertel gibt, wo zum Beispiel Leute, sagen wir, ghettoisiert leben oder wo Menschen leben, die nicht so viel aufgrund auch von Geld oder aufgrund von Ghettoisierung auch vielleicht nicht so viel, nicht so kosmopolit unterwegs sind wie in Manhattan. Selbst das ist ein Vorurteil jetzt. Also selbst das ist ein Vorurteil. Ich glaube, wenn du da von Haus zu Haus gehst und klopfst, so, aber das ist halt eine Frage der Wahrnehmung. Das heißt, auch in Neukölln, so, ich kann an der Shisha-Bar vorbeilaufen und kann das Gefühl haben, okay, das sind bestimmt da drin alles ganz radikalisierte Muslime. Es kann aber auch sein, dass ich da reingehe und sehe, da sitzt ein Medizinstudent, ein Lehrerstudent, die sehen für mich erstmal alle, sind die vielleicht erstmal alle bärtig und tätowiert und rauchen Shisha und dann habe ich vielleicht dieses Bild, das ist alles der gleiche Typ Mensch, so, und habe vielleicht dann noch ein negatives Bild davon, was auch schon falsch ist. Aber dass sie gar nicht, und dann habe ich sie so ganz vorsichtig gefragt, ich will jetzt ihren Namen nicht sagen, so, das habe ich gemeint, ich so, was meinst du mit die? Meinst du, ja, halt die, da ist alles voll von und ich habe gemeint, aber definier mir die, also was ist voll von was? Von Ausländern? Von Arabern? Von Religiösen? Was ist dein die? Sag mir, was dieses die ist. Und ich konnte gar nicht so weiter mit ihr reden, weil ich glaube, das wäre tatsächlich in einer Diskussion ausgeartet. Und wie soll ich jetzt einer Mama, die 3 halbtürkische Kinder hat, die eine türkische Schwiegermama hat, erklären, dass das auch schon was von einem latent rassistischen Gedankengut hat, dass sie Menschen, die für sie alle arabisch aussehen, und natürlich wird sie da auch vielleicht mal die Erfahrung gemacht haben, dass da auch, aber das ist halt das Ding, da wohnen vielleicht auch zig, ich sag jetzt mal so, vielleicht wohnen da auch, sagen wir, da leben zig libanesische Clan-Mitglieder so, und da leben aber auch zig libanesische Nerds, so, selbst in dieser Clan-Familie ist vielleicht ein 15-jähriger Nerd, der sich nur für Star Wars interessiert und der gar nichts mit dem Business von seinem Vater zu tun haben will, das wäre aber für sie alles die, so, weil sie da, so, und das ist halt, das ist das, was man ja oft auch so als Kneipenargumentation bezeichnet, wenn dann halt Leute sowas sagen wie, ich kann ja gar nicht rassistisch sein, weil ich, keine Ahnung, ich bin, mein bester Freund ist Türke oder sogar, weißt du, wie viele rassistische Männer ich kenne, die eine ausländische Frau haben, also die zum Beispiel eine russische Frau haben und dann sowas sagen wie, ja, aber die Russinnen, weißt du, die Russinnen sind ja so devot, die Russinnen bringen dir ganz viel Essen, der ist mit der verheiratet, der liebt sie, aber seine Denke über Russen hat ganz viel rassistische Züge, so, weißt du, ganz viel diskriminierende Züge. Und deswegen hat das halt tatsächlich einfach einen Scheiß zu bedeuten. Und übrigens auch, wenn du selber, also ich kenne auch rassistische Iraner, ich kenne rassistische Schwarze, es gibt Schwarze bei der AfD, es gibt Iraner und Türken bei der AfD. Das heißt, rassistisch zu sein, hat erstmal gar nichts damit zu tun, dass man, dass jemand von sich selber denkt, aber ich bin doch so, ich sehe doch gar keine Farben. Also ich bin doch so ein aufgeschlossener Mensch und dir nicht bewusst ist, ja, wie oft du manchmal auch durch diesen Begriff, man nennt das ja White Guilt, also so durch Überkompensieren, dass du zum Beispiel extra nett bist. So, das ist auch schon eine Form, also dieser positive Rassismus, dieses, oder ist jetzt ein Schwarzer, komm, ich bin jetzt mal ganz aufgeschlossen und zeig dem, stell mich mal nur zu dem. Also, dass du einfach nicht diese, tatsächlich nicht die ehrliche Wahrnehmung hast, dass das alles gleich ist. Und warum? Die Wahrnehmung gibt es nämlich auch noch gar nicht. Es sind nicht alle gleich. Das heißt, allein, ich disqualifiziere mich allein schon durch dieses, ich sehe keine Farben, weil es gibt Farben und die werden immer noch unterschiedlich behandelt. Und wenn ich jetzt von mir denke, es gibt doch gar keine Farben, ich sehe keine Farben. Ja, du siehst keine Farben, weil du aus einer privilegierten Situation heraus dir das überhaupt rausnehmen kannst, zu sagen, ich sehe keine Farben. Ein Schwarzer hat gar nicht die Möglichkeit zu sagen, aber ich sehe doch gar keine Farben. Es gibt, weil er ist. Und das sind halt viele so, da siehst du, da kann ich mich stundenlang verplappern. Da habe ich auch selber die letzten Jahre viel, viel, viel dazugelernt. Also, und ja, und um das abzuschließen, ich bin immer jemand, der sagt, dieses Fehler machen ist überhaupt nicht schlimm. Also gar nicht schlimm. So, ich will immer diesen Druck von den Leuten nehmen. Keiner soll sich so fühlen, oh mein Gott, wer weiß, was ich alles noch selber nicht weiß. Wer weiß, was ich nicht alles schon selber gemacht habe. Ich selber hätte vor 5, 6 Jahren, ich sage das immer und immer wieder, hätte ich nicht gewusst, dass das Z-Wort für Sinti und Roma, dass das ein schlimmes Wort ist. So, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so benutzt habe, aber ich glaube, ich hätte das jetzt nicht so unbedingt gewusst, weil ich auch in Frankfurt viele Sinti und Roma kannte, die sich selber auch so genannt haben. So, bis ich dann gelernt habe, und weißt du, jetzt kommt der Punkt, wenn du dann irgendwann merkst, nein, Moment mal, so, also die Masse sieht das ganz anders, so, die Wissenschaft sieht das ganz anders, deren Vertreter sehen das ganz anders, die Diskriminierung, mit der die deswegen zu kämpfen haben, ist da drin verwurzelt, dann kommt der Moment. Und das ist das Einzige, was ich von Menschen fordere, ist diese Lernbereitschaft. Also einfach, ich bin ja nur sauer, wenn Leute dann sagen, das haben wir immer schon so gemacht. Mhm. Das ist das, was mich stört. Nicht zu sagen, ja, weißt du, so, sagen wir mal, ich selber, wie oft habe ich spreche auch sehr gerne auch manchmal bewusst urban und bewusst mit so einer Hip-Hop-Sprache. Für mich war das was ganz Normales zu sagen, boah, das ist so ein behindertes Restaurant, so, das ist so behindert, so. Weißt du, was ich für Schwierigkeiten hatte, das aus meinem Sprachgebrauch wirklich auszuradieren, weil das so festgesessen hat, das ist für mich ganz normal. Und ich glaube, die Enisa vor 5 Jahren hätte das auch noch so gerechtfertigt, dass ich gesagt hätte, aber Moment mal, ich spiele ausverkaufte Shows in Deutschland, da sitzen auch immer 10, 20 Menschen im Rollstuhl und die finden das, die lachen, wenn ich das sage, die lieben das. Die sagen sogar, Enisa, sag das bitte weiter, wir finden das toll. Aber das ist vollkommener Quatsch, das ist wieder Kneipenargumentation. Diese 20 Leute können nicht repräsentativ für Menschen sprechen, die darunter leiden, die davon belastet sind, dass das als ein Schimpfwort gebraucht wird oder als etwas Negatives verwendet wird. So. Und da überhaupt zu lernen, hey, was ist Ableismus? Was bedeutet das, Krankheiten von Menschen oder Einschränkungen von Menschen so als ein Schimpfwort zu benutzen? Und was macht das mit diesen Menschen und so? Und das ist halt etwas, was du erst lernen kannst, wenn du dann sagst, stell dir vor, ich hätte jetzt ein kleines Kind und mein Kind hätte eine Behinderung und ich würde mit meinem Kind in irgendeinem Restaurant sitzen und einen Tisch daneben würden 4 Jugendliche die ganze Zeit sagen, boah, dieser Burger schmeckt so behindert und boah, diese Pommes sind so behindert und ich sitze da mit meinem behinderten Kind. Wie fühlt sich mein kleiner Junge? Wie fühlt sich mein kleines Mädchen? Und das ist halt, das ist etwas, was ich oft versuche. So, wie kann ich Leute durch emotionalen Zugang so etwas erklären und dann sagen, weißt du, wichtig ist ab jetzt deine Willensbereitschaft und da auch klar die Einsicht deiner Fehler. Nicht, ich habe es nicht so gemeint, sondern ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht, jetzt weiß ich es. Und ja, vielleicht war ich auch ignorant, vielleicht war ich auch blind, vielleicht wollte ich es nicht sehen. Jetzt sehe ich es, jetzt wurde ich darauf angesprochen. Also ändere ich das jetzt. Und das ist halt das, warum diese ganze Debatte in Deutschland so kocht, ist, weil halt Leute schreiben, nö, haben wir schon immer so gemacht, sehen wir nicht ein, meinen wir gar nicht böse, gibt viel schlimmere Probleme und ciao. Aber ich glaube, für die Mama eines behinderten Kindes kann das mit auch ein riesiges Problem sein, dass das Kind überall auf der Schule rechts, links hört, dieser Kugelschreiber ist aber behindert. So. Und da ist das vielleicht in deinen Augen ein kleines Problem. Aber für diese Mama und speziell für dieses Kind ist das ein riesiges Problem und kann große Auswirkungen auf seine Zukunft oder ihre Zukunft haben oder seine Zukunft im Sinne von Zukunft des Kindes. Und das sind halt so, hab versucht, so einen großen Bogen zu machen, Laura, entschuldige.
Das überhaupt, nein, ich danke dir, dass du so auf das Thema eingehst. Um Gottes Willen, ich danke dir. Ich finde also zwei Dinge, die ich daran so wertvoll finde, die du gesagt hast. Das eine ist, dass ich glaube, dass es so wichtig ist, eben über diese Emotionalität die Menschen zu erreichen, weil im Kopf sagen die Leute natürlich, ja, haben wir immer schon so gemacht, ist mir viel zu anstrengend. Aber ich glaube, in dem Moment, ist ja immer so, in dem Moment, wo wir in unser Herz gehen und selber da mal reinfühlen und diesen Stich spüren, oh nee, das würde ich nicht wollen, dass das jemand mit mir macht. Ich finde, das ist der Moment, wo dann plötzlich, wo die Leute aufwachen. Das ist zum Beispiel bei mir, ich spreche viel über zum Beispiel vegane Ernährung oder vegetarische Ernährung, weil auch da so eine Ignoranz besteht, so ich will nicht sehen, was in den Schlachthäusern passiert. Mhm. Ich tue so, ne? Aber in dem Moment, if you see it once, you know, and then you can change it. Und genau. Ich finde, das ist so dieses einfach dieses, du hast vorhin, ich finde, es geht sehr viel um Ignoranz. So dieses, ich will mich nicht wegbewegen, da wo ich stehe, weil es ist für mich so bequem. Und ich war schon immer so. Und ich möchte, dass es weiterhin so ist. Aber ich finde, in dem Moment, wo du es gesehen hast, wo du es gefühlt hast, kannst du es eigentlich nicht mehr wegignorieren. Also so.
100%. Ich bin 100% bei dir. Jetzt hast du sogar einen sehr wunden Punkt von mir getroffen, das mit dem Veganen. Das ist etwas, was ich jetzt seit ein paar Jahren immer wieder anstrebe, dann immer wieder 4-5 Wochen durchhalte und dann immer wieder so einen Rückfall habe und auch immer so ein sneaky Rückfall, sage ich jetzt mal auf Englisch. So erst ist es ein Stückchen Käse und dann denke ich, ja, aber okay, das ist ja nur ein Milchprodukt und dann fange ich dann wieder an und dann sage ich, und dann kommt irgendwann der Moment, wo ich so eine ganz, so eine unschöne Egalhaltung bekomme und sage, aber ich muss jetzt ganz schnell diesen Cheeseburger jetzt da holen. So. Und ist aber etwas, was mich sehr belastet, weil ich genau bei dir bin. Ich weiß, dass dieser Peaks, also mein Peaks kam tatsächlich auch durch eine Doku, deswegen finde ich sowas so wichtig. Also mein Peaks kam durch eine Doku, wo ich dann plötzlich dachte, es ist so, so, so falsch und hässlich. Also, und wir werden uns als Menschheit so sehr dafür schämen, was wir mit Tieren gemacht haben. Ich habe das auch in einem Podcast, ich glaube, von Steiger in seinem Bunker gesagt, obwohl es da um Hip-Hop ging, habe ich gesagt, ich glaube, wir werden so Gefühle haben in 500 Jahren von jetzt, dass oder unsere Kindeskinder werden zu uns so vom Gefühl her sowas sagen wie, wie konntet ihr das zulassen? Also es wird für die so weird sein, dass wir Tiere in Massen in so gehalten haben, eine Mutter Kuh irgendwie ihr Kalb weggenommen hat, also wirklich, oder Küken geschreddert haben. Also das wird so, das wird, glaube ich, wirklich, wenn das unsere Kindeskinder uns so nachtragen, so wie wenn wir jetzt ins Mittelalter gucken, oder muss ich ja gar nicht so weit zurückgehen, und bestimmte Sachen, wo man jetzt sagt, ey, hä? So, und ich will, das ist keine Wertung, und ich will damit nicht sagen, das ist jetzt genauso schlimm wie, keine Ahnung, das oder was wir als Menschen angetan haben, um Gottes Willen. Aber ich will trotzdem einfach sagen, wie das, da geht es ja gar nicht um Wertung und um Vergleichung.
Es geht etwas, um Empathie, es geht einfach um Mitgefühl.
Und Falschheit. Es ist einfach spirituell so falsch. Ich habe, ich möchte gar nicht so Dings rüberkommen, aber ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, und ich erkenne den Widerspruch da drin. Ich erkenne den sehr. Also ich bin zum Beispiel jemand, der seit 2 Jahren ungefähr, würde ich egal was, wie, kein Lebewesen töten. Aber ich sehe schon, wie jetzt irgendjemand zuhört und sagt, hä, hast du nicht gerade gesagt Cheeseburger? So, da will ich damit erklären. Ich habe also diesen Schritt schon für mich gemacht. Vielleicht war der Versprecher gerade auch gut, Schrottschritt, aber also ein kleiner Schritt, dass ich wirklich auf Tod komm raus, wenn eine kleine Ameise, eine Mücke, irgendwas, was mich nervt, sticht, eine Biene, eine Fliege, irgendwas, was so, also Biene, wir haben, glaube ich, die meisten auch schon verstanden, aber auch irgendwas, wo Leute gar nicht so weit denken würden. Die sagen, da ist eine kleine Mücke im Raum, weißt du? Da habe ich große Hampeltänze zu Hause, wie ich das Fenster aufmache und dann immer alle um mich rum, sei es jetzt mein Manager oder meine Familie oder egal, mal, nicht töten, nicht töten, nicht töten, so. Und dann auch wirklich wunderschöne spirituelle Speeches halten kann und dann sage so, ey, da ist ein Funken Leben drin, da ist ein Zauber drin, den wir Menschen nicht herstellen können. So, da ist was, ob du kannst das göttlich nennen oder nicht göttlich nennen, das ist egal, wie du es nennst, da ist ein Funken Leben, da ist ein Zauber in diesem mini kleinen Wesen, da ist ein Zauber und den einfach so auszulöschen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was ich für Kämpfe mit mir habe, wo dann mein, ja, meine Ignoranz, mein Egoismus oder meine, keine Ahnung, meine Faulheit oder so, dann, dass ich dann zum Beispiel bei Fleisch, und natürlich habe ich das, wie gesagt, jetzt so extrem schon reduziert und achte darauf, dass ich halt wirklich hauptsächlich, wenn überhaupt, dann irgendwie gucke, war das eine artgerechte Haltung und so. Aber trotzdem, ich will auch nicht lügen. Es gibt einen Moment, wo ich irgendwo auf einer Raststätte sage, okay, dann hole ich mir halt jetzt den Cheeseburger. Und dann denke ich mir, ey, du machst um eine Mücke so einen Aufwisch, so, weil das halt von der Sichtbarkeit vielleicht, ja. Und das habe ich nicht geschlachtet und das sehe ich nicht. Und da sehe ich ganz viele andere Menschen und plötzlich kriege ich so eine Egalhaltung. So, ja, komm, ich kann jetzt im Alleingang die Welt nicht retten. So. Und das ist nicht okay. Und deswegen mache ich immer wieder halt auch so für mich jetzt diesen Anlauf und sage, komplett, weißt du, komm, komplett vegan von jetzt, weißt du, also so einfach so, so. Und habe ich halt, wie gesagt, jedes Mal, wie lange bist du vegetarisch oder vegan? Oder?
Also seit, ich glaube, fast 8 Jahren. Vegetarisch hat es bei mir angefangen und vegan würde ich sagen seit 6 Jahren ungefähr.
Wow.
Ja. Sehr und es ist, aber ich, also ich finde den Ich finde es einfach so wichtig, weil ich glaube, was das alles zusammenhängt, ist eben genau dieses, alle machen es ja irgendwie. Und deswegen ist es irgendwie so normal. Genauso, ob wir jetzt über Rassismus sprechen oder über vegane Ernährung oder dieses, so mein inneres Mantra ist immer auf all diese Themen bezogen, tu nicht das, was leicht ist, sondern das, was richtig ist. Mhm. Weil es ist so oft so leicht, das zu tun. Mhm. Aber nur weil es leicht ist, ist es nicht richtig. Und das hilft mir immer total, da irgendwie wieder zurückzukommen, so tu das, was richtig ist und nicht das, was leicht ist, weil langfristig ist das, was du richtig getan hast, fühlt sich viel besser an, richtig, als in diesem Moment kurz irgendwie, ne, dann das zu machen, wo wir es eigentlich, Ich würde gerne noch die Zeit nutzen, um einmal auf dich als Mensch noch einzugehen, weil ich finde, du bist so facettenreich und du bist so eine unglaublich intelligente Frau und so, du hast so diese Street-Smartness ja auch total.
Danke.
Ne? Und ich finde es so spannend, weil wann war bei dir der Moment, wo du auch gedacht hast, ich möchte gerne auch mit dieser Comedy, mit diesem Humor auch auf die Bühne gehen und was verändern? Kannst du dich erinnern, wo du dachtest, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach hier auf eine Bühne und mach das einfach mal?
Ich habe das in meinem ersten Netflix-Special, das kann man auch noch gucken, da habe ich das, glaube ich, auch angeschnitten und erzählt und auch vorher schon oft erzählt, dass es ja bei mir gar nicht die Absicht war. Also ich habe in der Schule, erst wollte ich Ärztin werden wie meine Mama, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich gut plappern kann und es kam so von außen auch immer so, auch von meinen Klassenkameraden kam immer, die Enisa, die wird entweder zum Fernsehen gehen oder die Enisa wird Schauspielerin werden oder, was auch ganz viel kam, ist, die Enisa wird Anwältin werden, weil immer die Leute gewusst haben, dass ich eben diese langen Monologe halte und diese in diesen Monologen irgendwie auch immer, also da ist immer so ein Gerechtigkeitsgedanke und auch oft einfach eine Wut, weil die halte ich ja nur, wenn wirklich ein Thema mich dann so belastet, dass ich sage, da muss doch jemand das auch mal ganz klar sagen, selbst wenn es einigen Leuten wehtut, muss man das klar sagen, dass da gerade irgendwas falsch läuft. So. Und oft haben mir die Leute gesagt, so, boah, du willst so eine Anwältin werden und dann habe ich dann als ich studiert habe, war das so ein bisschen, also ich habe erst Literaturwissenschaften angefangen wegen Papa und dachte, ich werde Bücher schreiben. Da sieht man, wie sich dann immer wieder dieser Kreis schließt. Dann habe ich das aber, ich glaube, ich war nur so immatrikuliert und habe nicht mal eine Vorlesung besucht. So, ich war einfach zu dem Zeitpunkt auch noch sehr, ja, ich glaube auch noch sehr belastet einfach auch. Also hatte meine Eltern beide waren so in schwierigen Zeiten, also waren getrennt schon lange, 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 aber waren auch in schwierigen Zeiten. Und ich habe auch eine lange Phase in meinem Leben gehabt, wo ich mich sehr allein gefühlt habe. Also mit allein meine ich so ein bisschen, ja, ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, dass so so die Storyline meiner ganzen Familie immer wieder Einsamkeit ist. Und damit meine ich nicht, dass die nicht verheiratet oder vergeben sind. Ich bin auch eine Frau, die eigentlich immer vergeben war. Also ich war nicht so diese Single-Frau, sondern ich war immer die Frau, die so sich nur wohl gefühlt hat, wenn ich irgendwie auch in einer Partnerschaft bin. Aber das hat ja mit Einsamkeit nichts zu tun. Du kannst auch 17 Kinder haben und dich einsam fühlen. Und ich weiß noch mal, bis heute würde ich, glaube ich, sogar sagen, einer meiner All-Time-Lieblingsromane, der ja auch den, ich meine, den Literaturnobelpreis dafür bekommen hat, ist 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez. Ich habe es damals bestimmt 8-mal gelesen und ich hatte da, hatte ich so dieses Gefühl, ich glaube, das Buch endet auch darauf, dass das so eine Art, dass so eine Familie über viele Generationen hinweg so einen Fluch der Einsamkeit hat, auch wenn zwischenzeitlich weißt du, Familien entstehen, Kinder entstehen, alles Mögliche. Aber im Endeffekt jede Person dann wieder für sich einzeln. Und für mich war es halt so, ich hatte keine Geschwister, habe das aber sehr vermisst. Also ich war jetzt nicht so kein verwöhntes Einzelkind, sondern eher ein einsames Einzelkind. Ich habe mir über alles gewünscht, Geschwister zu haben. Dann hatte ich halt einen Papa, der keine Geschwister, also mein Vater hat nur 3 Schwestern im Iran. Inzwischen sind das nur 2. Die hat er auch nie wieder sehen können einfach, weil er das Land nicht mehr betreten kann. Die sind ihm sozusagen einfach weggestorben. Seine Mutter auch, die eine Schwester und der Vater schon viel früher. Und hatte nur so durch Telefonate den Kontakt. Es gab auch kein FaceTime oder sowas. Man hat sich ein paar Fotos geschickt per Post, per Brief. So, das war der ganze Kontakt. Und und ich hatte also auch von meinen Eltern aus, also meine Mama hat noch eine Schwester in Hannover, das ist eine Tante, die ich sehr, sehr liebe, wirklich sehr liebe, aber die anderen waren auch alle im Iran. Das heißt, ich hatte nicht so, ich habe manchmal so türkische Familien beneidet. Ich war jetzt letztens eingeladen bei der IG Metall, bei der Vorsitzenden der IG Metall, der Christiane Brenner hat mich zu einem Meeting eingeladen, was eine große, große Ehre für mich war und mit vielen Journalisten, Aktivisten, Journalistinnen, Aktivistinnen, Künstlerinnen, also alle Menschen, da tolle, fantastische Menschen dort. Und siehst du, man lernt. Ich bin am Gendern auch noch nicht ganz flüssig gewöhnt, aber die meiste Zeit mache ich es. Und da habe ich zum Beispiel erzählt, weil das war zu diesem 60 Jahre Abkommen, ging um diese ganze Situation der sogenannten Gastarbeiter in Deutschland und so weiter. Und da haben viele halt davon erzählt, weil es eben oft bei den Türken anders war. Also die hatten oft die Oma noch hier, den Opa noch hier, weil die einfach schon länger auch hier sind. Mhm. So andere Generationen waren auch, Türkei ist auch näher dran mit einem ganz kurzen Flug. Und es waren oft halt keine politischen Flüchtlinge, sondern die waren eben zum Arbeiten hier und hatten deswegen viel mehr Kontakt. So. Und auch bei vielen zum Beispiel afghanischen Freunden von mir kenne ich, weil das Land so zerstört war, sind die eben auch oft als komplette Familie geflüchtet, weil die eben dort gar keine Überlebenschancen hatten. Das heißt, dann sind dann halt alle gekommen. So. Und ich war halt so, wie bei den Iranern kenne ich das bei vielen, die waren sehr, sehr isoliert hier. Also die hatten halt, da waren halt nur der gekommen, der irgendwie politisch tätig war. Die anderen sind im Iran geblieben. So. Und deswegen, ich habe zum Beispiel gar keine Vorstellung von Oma und Opa. So, ich habe die zwar dann, einmal kam die Mama von meinem Vater, bevor sie dann gestorben ist, und für 2 Wochen. Und als ich dann im Iran war, habe ich ich war insgesamt 2-mal im Iran, einmal mit 22, glaube ich, und einmal mit 24. Und da habe ich dann die Mama und Papa von meiner Mutter gesehen, bevor die dann gestorben sind. Aber auch da hatte ich keinen Bezug. Also ich bin ihr nicht um den Hals gefallen und habe gesagt, Oma, 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 sondern es war halt erstmal einfach eine fremde Person für mich. So, und egal, wie lieb sie zu mir war und ich natürlich genauso lieb zurück. Aber du kannst nicht innerhalb von einem Tag diese Herzlichkeit herstellen, die du halt hast, wenn du mit deiner Oma aufgewachsen bist. Und bin ich immer so gefühlt, so immer in so einer Isoliertheit, in so einer Einsamkeit gewesen. Heute, manchmal ist es ja so, dann irgendwann tut dir das gut. Also heute bin ich so ein Mensch, außer jetzt meiner Closest, also sagen wir meine Beziehung oder so, bin ich immer noch sehr, sehr gerne alleine unterwegs. Also ich reise sehr gerne alleine und das ist manchmal sogar schwierig, weil wenn du in einer Beziehung bist und dein Mann sagt dann, ja, aber wie, du willst da jetzt alleine hin und so. Aber irgendwie merke ich, ich schöpfe auch gleichzeitig meine ganze Kraft, wenn ich irgendwie einfach draußen bin und Menschen fotografiere, Sachen fotografiere, für mich bin und dann kommen mir die besten Ideen und Texte und dann komme ich irgendwie zur Ruhe, so, obwohl ich ein sehr sozialer Mensch bin. Also ich bin sehr herzlich und drücke alle und knutsche alle und so, aber ich bin einfach gerne oft allein. Vielleicht, weil ich es auch nicht anders kannte als Kind und es dann irgendwie immer wieder suche oder so, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass, jetzt habe ich komplett den Faden verloren, jetzt habe ich so lange erzählt. Jetzt
weiß wieder zum Comedy, wie genau, das erste Mal, der Moment.
Ja, und was ich sage, oh Gott, wie hab ich mich so verlaufen. Normalerweise finde ich immer den Weg zurück, jetzt habe ich nicht mal mehr den Weg zurückgefunden.
Das ist alles schön, aber ich bin sehr schön.
Gott, ich habe ganz woanders gelernt. Na gut, dann mache ich das nur noch kurz. Also ich wusste lange Zeit nicht, was ich machen soll. Das habe ich bei Netflix auch sehr lustig erzählt. Aber ich habe halt immer wieder gewusst, dass ich schreiben kann. Also wenn ich einen Text geschrieben habe, egal ob es in der Schule war, in der Uni war, egal ob ich das auf meine StudiVZ-Seite oder so, wenn ich einen Text geschrieben habe, haben Leute immer gesagt, Denisa, du schreibst so schön. Und die haben immer gesagt, ey, das ist auch so lustig und gleichzeitig auch so schön oder das hat mir gerade Gänsehaut gemacht. Und die haben mir immer gesagt, warum schickst du das nicht mal an ein Magazin? Und das habe ich. Ich finde das heute sehr lustig, dass ich zum Beispiel mit, ich glaube mit 15, habe ich so ein ganz kitschiges Gedicht, Laura, das darf ich dir gar nicht sagen. Wenn ich das heute, ich habe das letztens gefunden, also ich habe es in so einer Box, dass ich das da hatte, an die Frankfurter Rundschau und du weißt nicht, also ich habe so ein Gedicht geschrieben als die Tochter eines Geflüchteten aus dem Iran und es ist so kitschig, es ist so schlimm. Wir nennen sowas immer, unter uns nennen wir das herrlich, aber wir meinen mit herrlich nicht gut, sondern, weißt du, warum wir das sagen? Hm? Weil, kennst du so Friseurläden, die sich dann herrlich nennen,
aber mit Herr.
Und dann irgendwie denken, das ist ein, also gibt's auch, ich möchte gar nicht die armen Friseure irgendwie auf den rumhacken, sondern ich kenne auch big, big, big creative agencies, die das dann ganz großartig finden, wenn sie irgendwie eine Bäckerei Protagonist nennen oder so. Und wir finden das immer so kitschig, also so katastrophal, so Wortspiele finden wir so schlimm und die sind in Deutschland leider sehr oft, ist das so das Kreativste, womit die so auch im Fernsehen siehst du das oft. Also, egal. Aber auf jeden Fall fand ich das alles sehr, sehr, also hab so ein sehr, sehr kitschiges Gedicht geschrieben, wo ich irgendwie sowas gesagt habe und so, ihr habt versucht, uns zu töten, aber der Samen dieses Gedankens ist so weit geflogen und es war einfach ein großer, kitschiger, also weiß ich nicht. Und dann bin ich zur Frankfurter Rundschau, also die Frankfurter Rundschau hat in Frankfurt irgendwo so einfach das Head Office, also einfach so ein Hochhaus, wo dran stand Frankfurter Rundschau und ich habe das dann in so einem Umschlag da so reingeworfen und dachte, boah, das wird bestimmt abgedruckt, so das Gedicht einer Flüchtlingstochter und ich fand das selber voll ergreifend, aber ich war so 14 oder 15 und aber auf jeden Fall will ich damit sagen, ich habe halt immer geschrieben so. Und habe aber dann keine schnelle Karriere damit gemacht, also was ich damit meine, hinterher war sie sehr schnell, aber ich war jahrelang, also bis Mitte 20, also war ich jemand, der, wo meine ganze Familie gesagt hat, also muss man mal ehrlich sagen, so mäßig so aus, der wird nichts, so weil ich einfach den Kopf in 1000 Gedanken und Ideen hatte und nichts wirklich zu Ende studiert habe, in keinerlei Disziplin und Struktur hatte. Ich hatte den Kopf jetzt auch nicht in anderen Sachen. Also ich bin ja zum Beispiel in solchen Sachen sehr, sehr, ja, sehr konservativ. Also ich zum Beispiel, ich nehme keine Drogen, ich rauche nicht, ich trinke nicht, obwohl ich aus einem sehr lockeren Haushalt komme. Also ich hätte das alles machen können. Aber ich bin dann so, habe mich wie in so eine Seifenblase gesteckt, mich selber, und war in meiner Gedankenwelt. Das heißt, es war jetzt auch nicht so, weil ich irgendwie so wild unterwegs war oder sagen wir, ich war eine Partymaus und so, wäre alles in Ordnung gewesen, zu sagen, das ist halt mein Lifestyle. Ich war mehr so lost. Also ich war mehr so, ich weiß gar nicht, was ich will. Und je mehr man mich gefragt hat, was willst du aus deinem Leben machen, desto mehr hat mir das Druck gemacht. Also ich finde auch bis heute, das ist das Schlimmste, was du zu einem Menschen, der gerade so ein verlorenes Gefühl hast, wenn du versuchst, den dann so, ja, dann sag doch, was du willst. Weil oft weiß derjenige einfach nicht und oft ist das auch mit Unglück so. Wenn jemand unglücklich ist, ganz selten kann man genau den Finger darauf legen und sagen zum Beispiel, okay, ich bin in einer unglücklichen Ehe oder ich bin in einem sehr unglücklichen Beruf. Manchmal ist das so ein diffuses Gefühl und du kannst nicht genau sagen, was der fehlende Faktor ist, was genau da noch diese Sehnsucht ist und warum die sich so schwer erfüllen lässt, selbst wenn gerade alles so toll ist und es ist irgendwie dein Hochzeitstag und du liebst deinen Mann und dein Mann liebt dich und deine Kinder lieben dich und alles ist irgendwie fein, aber du kannst es irgendwie, hast du irgendwie doch noch eine Sehnsucht nach was und du weißt nicht genau, was es ist. Und bei mir war das aber war sehr, also wirklich sehr komplex und groß. Ich wusste nicht, was ich studieren will. Ich wusste nicht, was ich werden will. Ich wusste nicht, alles war für mich so ein, ja, das will ich ja auch irgendwann, aber ich weiß nicht wann. Also willst du heiraten und Kinder? Ja, klar will ich das, aber jetzt noch nicht irgendwie. Und weiß ich nicht, möchtest du das sein? Dann mach das doch. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich war so komplett verloren. Und irgendwann ist bei mir dieser Gedanke, dann habe ich Jura studiert und war da drin auch nicht so ganz 100% happy, weil es mir sehr trocken war. Also ich mochte diese Teile, die für Jura voll unwichtig waren, wie zum Beispiel Rechtsphilosophie, wo alle meine Kommilitonen gesagt haben, das ist doch nur ein Grundlagenschein, den kannst du ganz schnell. Da habe ich so dicke Skripts geschrieben, weil das hatte so einen philosophischen Aspekt und so ein, weißt du, so römisches Recht. So, das fand ich so, das hat mich so interessiert, alles, was so nicht so wirklich mit StGB und BGB zu tun hatte. Und dann kam irgendwann kam das aus einem Frust heraus. Also Laura, es kam wirklich, deswegen finde ich diesen Satz so wahr, dass Leute sagen, so ja, größere Dinge oder Wandel in deinem Leben passieren immer entweder durch Inspiration oder Desperation, sagt man. Also entweder hast du eine große Inspiration, plötzlich sitzt du zu Hause und sagst, ey, ja, ein Sandwichladen, weißt du, es kann auch nur ein Sandwichladen sein, aber das kann das Ding in deinem Leben werden, weil du plötzlich irgendwie fühlst, das ist es. Und darauf habe ich gewartet, das habe ich gesucht. Oder es ist aus einem verzweifelten Moment, dass du irgendwie sagst, ey, warum finde ich das nicht? Was ist denn mit mir? Und ich weiß noch, dass ich damals bei Douglas gearbeitet habe als Aushilfe und war halt Studentin, aber ich war irgendwie kurz davor, das Studium abzubrechen oder hatte es, glaube ich, schon abgebrochen, das weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich so einer Frau eine Wimperntusche verkauft und irgendwie, genau, ich glaube, ich hatte Jura schon abgebrochen und hatte plötzlich, stand ich wirklich so in diesem Laden und stand wirklich so da und habe so für mich überlegt, jetzt hast du keine Ausrede mehr. Also irgendwie war so in meinem Kopf, guck mal, bisher konntest du dir immer sagen, das ist ja nur ein Job und eigentlich studiere ich Jura. Aber jetzt hast du das Studium abgebrochen und du weißt, auch das nächste Studium, wenn du das wieder so Larifari studierst, wenn du wieder nicht wirklich so diese Leidenschaft findest, dann wirst du am Ende wahrscheinlich einfach Verkäuferin bleiben. Was nicht schlimm ist, wenn das ist, was du machen möchtest oder das ist, worin du deine Ruhe gefunden hast. Für mich war das plötzlich so ein, ich gebe auf, so, ich mache jetzt das, weil, und dann, ich werde, irgendwie muss ich meine Miete zahlen, also werde ich wahrscheinlich einfach dann immer in irgendwelchen solchen Jobs hängen, wo aber nicht meine Leidenschaft hängt. Und ich weiß, ich kann es ja nicht sagen, das war der Moment, wo wirklich nach langen Jahren so innerlicher, so Suche, so plötzlich so kam, ich werde ein Buch schreiben. Und es war wirklich so, auf einmal war es so klar, und guck mal, das ist bis heute noch nicht gekommen, dieses Buch. Das wird irgendwann kommen, aber es ist noch nicht. Aber der erste Gedanke war, ich werde ein Buch schreiben. Und wenn du etwas ganz klar weißt, dann ist lustig, dass dir auch völlig egal ist, ob es gut wird oder nicht. Also plötzlich war für mich so, und wenn es das schlechteste Buch auf der Erde ist und wenn es nur 3 Menschen lesen und wenn ich es selber drucken muss und wenn es kein Verlag will, ich werde ein Buch schreiben. Und plötzlich hat mir das so eine Kraft und Freude gegeben und ich dachte, und dann ist es auch okay, wenn ich eigentlich nebenbei Verkäuferin, also wenn ich dann war, weil dann werde ich in meinem Inneren wissen, ich bin Autorin und ich schreibe Bücher, selbst wenn es die schlechtesten Bücher der Welt sind, ich schreibe Bücher. Und ob ich dann nebenbei, um die Miete zu bezahlen, jetzt das mache oder dies oder jenes, das ist egal. Weil mein Ziel wird sein, Bücher zu schreiben. Und du musst dir vorstellen, von dann habe ich halt eben angefangen, Texte zu schreiben, habe mir versprochen, jeden Tag was dafür zu machen. Und sei es jeden Tag ein kleiner Text. Und dann, das würde jetzt zu lange aussehen, dann bin ich irgendwann Radiostationen abgelaufen, bin überall abgelehnt worden, weil ich es immer so blöd gemacht habe. So einfach hingehen und sagen, ich glaube, ich kann gut babbeln und ich kann auch gut schreiben. Und dann hat mir immer irgendeine Empfangsdame gesagt, so ja, dann müssen Sie eine richtige Bewerbung bei uns reinschicken und so. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber dann falle ich bei Ihnen durch, weil da braucht man ein Volontariat oder ein Praktikum oder was weiß ich. Und dann bin ich überall abgelehnt worden. Und also das hat auch so eine Geschichte. Und dann kam irgendwann zeitgleich in den Douglas eine Frau rein, ich glaube Annette hieß sie, ich habe die so lange nicht mehr beim Namen genannt, kam rein und da habe ich was verkauft und die hat zu mir gesagt, du verkaufst so toll, hast du schon mal überlegt, das fürs Fernsehen zu machen? Und ich so, hä? Und dann meinte sie, ja, für so Fernsehverkauf, so QVC. Und da könntest du, und dann habe ich gesagt, echt, könnte ich? Meinst du, ja, du müsstest noch zum Casting kommen, aber dann könnten wir dich nehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, und was verdiene ich dann da? Und die haben gesagt, ja, also da hatte ich dann so einen Stundensatz von pro einzelner Verkaufsstunde 300-400 €. So, dann hatte ich aber nur 2 Stunden im Monat und habe das insgesamt, glaube ich, nur 2 Monate gemacht, also genau 2 Monate. Aber damit meine ich, wenn so ein Shift in deinem Gedankengang passiert, überleg mal, dann kommt plötzlich nach jahrelangen Dingen, kommt so eine Annette da rein. Das hat mit meinem Beruf heute auch nichts zu tun. Aber dann kommt plötzlich so eine Annette da rein, sagt, ey, du kannst wahnsinnig gut das so erklären und dieses Produkt erklären und möchtest du nicht das? Und dann mache ich ein Casting und es klappt. Und guck mal, was mein Gedanke war. Mein Gedanke war, boah, wenn die mir dann zum Beispiel 5 Stunden pro Woche geben, dann verdiene ich schon so ungefähr 2.000 € pro Woche, dann sagen wir abzüglich Steuern, dann habe ich immer noch im Monat so 2.000-3.000 € mit ein paar Stunden und dann kann ich meine Bücher schreiben, weißt du? Und ich weiß noch, und dann kam irgendwann, das hat dann damals mein damaliger Freund hat dann zu mir gesagt, ey, warum gehst du nicht mal auf eine offene Bühne mit deinen Texten so? In der gleichen Zeit war das so. Und ich so, was ist eine offene Bühne? Ich wusste nicht mal, was es ist. So, ja, ein Open Mic. Das nennt man Open Mic. Du gehst da hin und trittst da auf. Und ich so, hä, machen das nicht so Comedy-Leute und so? Ich mache ja gar kein Comedy, ich schreibe Texte. Und dann meinte er, ja, aber du kannst mal so einen Text vorlesen. Deine Texte sind auch lustig und so. Und dann musst du dir vorstellen, also um das jetzt abzuschließen, von dem Tag, wo ich mich dann in Köln auf so eine offene Bühne getraut habe und das vorgetragen habe, zu 6 Monate danach, ab ungefähr 6, 7 Monate danach, war ich in jeder deutschen Talkshow, bei jedem deutschen Fernsehsender, bei jeder, also da waren danach, waren dann die nächsten 4 Jahre, war mein mein Wochenablauf sowas wie montags Dieter Nuhr, dienstags Markus Lanz, mittwochs irgendwie Live-Show bei Nightwatch, Donnerstag bei Stefan Raab, Freitag bei der Quizshow bei Sat.1, samstags bei einer Quizshow bei RTL, Sonntag moderiere ich irgendwie mit Atze Schröder. Also auch sehr viel, was ich heute auch für künstlerischen Schwachsinn halte und auch sehr viel, was ich heute auch nicht so mehr so machen würde. Aber plötzlich kam halt so, mache ich diesen einen Auftritt und schicke das ab und dann kommt diese Industrie wirklich wie so eine Lawine. Oh mein Gott, das hatten wir noch nicht. So eine Iranerin, die anscheinend auch irgendwie was im Kopf hat und so auch mit sehr viel Quatsch, also auch mit sehr viel Ausbeuterei, auch mit sehr viel mir dazwischen, also mich so ein bisschen zu benutzen, so ein bisschen so, ja, das wäre ganz gut, wenn du jetzt migrantische Witze machst oder wäre ganz gut, wenn du so und viel, was einfach damals, glaube ich, weder denen noch mir, auch mir selbst nicht bewusst war. So, das, dafür habe ich halt 5, 6 Jahre Prozess gebraucht und heute ist es so, also muss ich mir vorstellen, die letzten 5, 6 Jahre sind für mich gefühlt wie 20 Jahre, also wirklich gefühlt, also weil einfach so viel passiert ist. Also kennst du das, du fährst mal 2 Tage nach London und die 2 Tage kommen dir vor wie, hä, sind wir nicht schon eine ganze Woche da, weil du einfach so viel Neues siehst, ne? Das weiß man ja, sobald du von zu Hause weg bist und 2 Tage in einer anderen Stadt bist, kommt dir das vor wie 4 Tage oder 5 Tage und das musst du mal auf 5 Jahre hochrechnen. Das heißt, für mich als diese einfache Studentin, die ich war, die so ein bisschen verloren war und plötzlich beschlossen hatte zu schreiben, zu diesem riesen Maschinerie, in der ich deutsche Entertainment-Showbiz-Maschinerie auch mit viel Scheiße, also auch mit vielen, Entschuldigung, auch mit vielen, ja, so schlechten Menschen, die ich da kennengelernt habe, so, weißt du, so zum Beispiel ein Beispiel ist ein Micky Beisenherz, der sich dann selber bei der letzten Instanz so zerlegt hat und davor auch irgendwie so einen antisemitischen Witz irgendwie gerechtfertigt hat und so. Das war ein Mensch, der mir beim Deutschen Comedypreis noch vor 4 Jahren die Hand nicht geben wollte. So, weißt du, und der das auch weiß. Also dem habe ich später mal so eine saftige E-Mail zu der Sache geschrieben. So, und davon kann ich dir jetzt, ich bin so jemand, die versucht, so nicht so viel Name and Shame zu machen. So, ich mache das, wenn dann wirklich sowas passiert wie letzte Instanz und dann sage ich, ey, da sitzt jemand, der das schon seit Jahren macht und ihr macht die Augen davor zu. Oder so bestimmte Sachen, wo ich einfach das mitbekommen habe und gesagt habe, ey, das seit Jahren weiß man das. Und da gab es auch Jahre, wo ich mich nicht getraut habe zu sprechen. So, wo ich so heute habe ich einfach auch, weil viele fragen mich auch manchmal, sagen zum Beispiel, hey, du hast das und das zum Beispiel gewusst, sagen wir über Luke Mockridge, so behauptest du, du hättest das gewusst angenommen, so irgendwas. So, Und dann sage ich, ja, aber glaubst du, ich hätte damals den Mut gehabt, ich habe nicht mal den Mut gehabt, wenn mir selbst irgendwie jemand mich blöd behandelt hat. So, ich habe überhaupt nicht so, klar, wenn ich jetzt gesehen hätte, jemand schlägt jemanden oder jemand so, natürlich wäre ich dann da dazwischen gegangen. Aber ich habe in dieser Industrie viele Sachen gesehen, viel, viel, viel Sexismus, viel, viel, viel auch latenten Rassismus, manchmal In-Your-Face-Rassismus, manchmal sowas wie, für die Show haben wir schon einen Ausländer, pro Show einen Ausländer, pro Show eine Frau. Wie viele, das kannst du jede Frau in dieser Industrie fragen, wie oft wir uns anhören mussten, pro Show eine Frau, dann die Frau bitte nächstes Jahr. So. Und das sind halt alles Sachen, von denen ich sehr froh bin, dass die, ja, dass die Gesellschaft gerade so aufwacht. So. Heute würde das so nicht mehr gehen. So. Und musst dir vorstellen, durch was für einen Rat ich gegangen bin, wie viel ich auch gelitten habe. So, also wenn heute mir heute Leute sagen, du inspirierst mich sehr oder sehr schön, so wenn ich mir vorstelle, wie viele Nächte ich geweint habe, weil ich, sagen wir, irgendeine Sendung auf ProSieben hatte, die ich natürlich nicht abgelehnt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt dachte, sowas kommt nie wieder. Das ist ein, also ich bin eine, mein Papa schleppt Pakete bei der Post. So. Meine Mama ist zwar irgendwann Ärztin geworden, aber nicht die Sorte irgendwie reiche Ärztin mit schicker, laufender Praxis, sondern eher die Ärztin, die mit Rucksack durch Jemen fährt und irgendwie selber guckt und so mit, trotzdem in einer kleinen Wohnung lebt und so. Und ich habe dann lange, wenn, weißt du, als dann 2 Jahre nach meinem ersten Café-Auftritt ich plötzlich mit so einem riesen Sender am Tisch sitze und die sagen, wir geben dir deine eigene Late-Night-Show, als ob ich dann, sagen wir mal, den Mut gehabt hätte und wahrscheinlich auch nicht die Reife, aber auch den Mut zu sagen, nee, das möchte ich so gar nicht oder das möchte ich unter den Bedingungen nicht oder ich glaube, ihr macht da so eine Quatschsendung und es passt gar nicht zu mir oder ich will diese Inhalte nicht. Und die auch nicht, finde ich, die, also ich versuche das immer so zu sagen, dass ich nicht so den Finger auf Leute zeige, weil ich denke mir, die, weißt du, die haben sich auch gedacht, hey, wir geben ihr eine große Chance. Das heißt, die haben jetzt auch nicht vielleicht irgendwie nur böse, ausnutzerische Absichten gehabt. Aber da waren eben auch Leute mit insgesamt in dieser Branche und auf der Welt, in jeder Branche so. Mhm. Weißt du, gibt es einfach auch viele Leute noch nicht mit der Sensibilität, so dass man etwas manchmal ein bisschen sanfter machen muss oder ein bisschen mehr auf die Person hören muss, vor allem wenn es um ihren Namen geht und wenn du spürst, das ist eine Person, die vielleicht nicht irgendwie den und den Background hat und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einen Vater hat, der schon in der Industrie ist oder einen Onkel, der schon da oder so, sondern einfach, ich war so ein einfaches Opfer für die, weißt du, ich kannte nichts von der Industrie, ich habe alles mit meiner großen Dankbarkeit, oh Gott, das ist so eine Ehre, dass ich das bekommen habe, oh, das ist so eine Ehre, dass ihr mit mir arbeiten wollt und so. Heute, ich habe das, glaube ich, vorgestern getweetet, ich hatte so viel Herzklopfen und auch Angst vor dem Fernsehen, wenn ich so, und heute haben die Herzklopfen und Angst vor mir, so, weißt du, heute ist so, wenn die mich einladen, haben die Herzklopfen, weil die Angst haben, wer weiß, was sie jetzt auspackt, so, oder weil die einfach auf sich, ja, ein bisschen vor mir fürchten auch, und das finde ich ehrlich gesagt, ja, ich weiß, ich will nicht sagen, ob ich das gut finde, aber ich finde, dass man sagt ja manchmal so Full Circle Moment, weißt du, ich finde das so lustig, weil ich war letzte Woche bei einer philosophischen Talkshow in der Schweiz, super schöne Sendung geworden, die Sternstunde, ich glaube, es wurde auch schon ausgestrahlt. Und dann hat mich der Moderator so ganz süß gefragt, weil der das irgendwie auch irgendwie ganz neu macht. Dann sagt er, Nisa, hast du noch Herzklopfen, wenn du da kommst? Ich so, nein, die haben Herzklopfen, wenn ich komme, was einfach ein Fakt ist, so, weil die Leute so ein bisschen, und das finde ich gut, heute einen großen Respekt auch von mir haben. Aber das musste ich mir sehr, sehr, sehr hart erarbeiten. Und da war auch sehr viel Trotz dabei und sehr viel auch Stures und auch sehr viel Risikohaftes. So, ich habe jederzeit, ich hatte kein Netz und ich bin immer noch die Person, heute mache ich große Deals, bin ein bisschen entspannter, aber ich komme einfach nicht von so einem Haushalt, wo ich sage, ja, aber wir haben ja das Haus da oder zum Beispiel Papa hat ja das oder wir haben ja, was weiß ich, so viel Geld an der Seite. Noch bis vor einigen Jahren, also es ist nicht so lange her, also mein Vater ist vor 2 Jahren in Rente gegangen und hat auch vorher nicht aufgehört zu arbeiten, weil wir einfach diese Sicherheit nicht hatten. Wir wussten nicht, ist das alles wirklich 100% oder hört es morgen auf? So. Und bis heute habe mein Manager manchmal so mir gegenüber so, willst du echt diesen Deal ausschlagen? Und dann sage ich, es passt nicht zu mir. Es ist irgendwie, es kommt mir zu werbungmäßig vor und ich habe gar keinen Say da drin und die Message stimmt nicht, möchte ich nicht. Und dann sagt er aber, weißt du, so, da hast du gar keine Angst, weil, weißt du, wir haben diese Sicherheiten nicht. Wir kommen nicht von, naja, das Haus ist doch schon längst gekauft und die paar fette Autos stehen vor der Tür und Papa ist auch ein Haus gekauft, Mama ist Haus, also so. Ich komme jetzt, vielleicht sagen wir frisch, seit 2 Jahren in so einen Modus, wo ich langsam lerne, so ein bisschen Ruhe da reinzubringen und nicht mehr so viel Angst zu haben und zu sagen, nee, das findet schon so eine, das ist schon rund. So, ich finde gerade so zu mir und muss da auch nicht mehr so viel Angst haben und so. Aber das ist so ein bisschen schnell zusammengefasst mit vielen Ausflügen, aber ich kann das anders immer nicht erzählen als mit diesen ganzen Ausflügen. Es war eine sehr schwierige Zeit auch, aber auch eine sehr tolle Zeit. Also ne, ich würde das jetzt nicht umändern. Mir ist heute bewusst, dass ich privilegiert bin mit dem, was ich erreicht habe. Also ich gehöre zu den, wie viel sind das? 2% jeder Nation, die mit dem, was ihnen wirklich ihnen am Herz ist. Ich muss keine Pakete schleppen wie Papa, 30 Jahre bei der Post. Am Flughafen hier in Frankfurt. Ich mache das so, was ich liebe, zu schreiben. Und ich habe den Luxus, mir das auszusuchen. Und ich habe den Luxus, mir ein fettes Auto zu kaufen. Und so, das ist mir absolut bewusst, dass ich jetzt heute in einer privilegierten Situation bin und deswegen das auch weiter, meine Stimme auch einsetzen muss und es weitergeben muss. Dass heute ich eine kleine Künstlerin, die bei mir gesigned ist und so. Heute, wenn wir Deals für die machen und so, die zittern, wenn ich komme, weil ich halt einfach, weil ich nicht möchte, dass sie dieses Gefühl hat, ihr wird ihre Stimme weggenommen oder jemand, irgendein Sender sagt zu ihr, das fänden wir toll. Und dann sage ich immer zu ihr, wie möchtest du es haben? Was sagt dir dein Bauchgefühl? Das kann auch mal falsch sein. Ich war ja selber auch noch sehr unreif. Aber ich will nicht, dass sie aus Angst heraus sagt, aber wenn wir das jetzt nicht machen, habe ich dann überhaupt noch eine Chance im Showbusiness? Sondern sie soll wissen, dass diese Chance werde ich ihr erhalten, so, weißt du? Und dass das mit ihr zusammenhängt, nicht mit so viel Angst. Geben die uns ein Mitspracherecht am Tisch, weil das ist halt wirklich, und ich bin mir sicher, die werden das nicht so, aber das muss ich knallhart so sagen, da hat ein weißer, blonder Junge, der nicht mit den gleichen Sorgen, Ängsten und nicht mit dem gleichen Stempel aufgewachsen ist, der hat diese Ängste nicht so wie ich. Ich glaube nicht, dass der da sitzt und sagt, mit 20 Aspekten. Das schreibt auch nicht irgendwie noch 15 Zeitungen so, ja, aber sie hat irgendwie schöne Titten, hat sie ja oder so. Also so viele Sachen, mit denen wir zu dealen haben, und die psychologisch belastend waren für mich, sehr belastend waren für mich. Weißt du, auch so mit dem Druck, mit dem, ich kann das nicht aufgeben, weil das ist doch die einmalige Chance. Und dann denke ich mir manchmal, boah, wenn ich als eine sehr relativ starke Frau und auch als eine so meinungsstarke Frau schon so viel Druck erlebt habe und so viele Nächte geweint habe und so viele Momente hatte, wo ich dachte, boah, wie kann das denn fair sein, dass ein großes Magazin, deutsches, riesiges Magazin schreibt, ja, und dann sie hat schöne Titten und ich denke mir, irgendwas stimmt da dran nicht. Aber weißt du, das sind Sachen, die sind vor 5 Jahren her. Heute würde ganz Deutschland die zerreißen. Also wenn heute ein großes deutsches Magazin irgendwie schreiben würde, die Moderatorin, gut hat sie das nicht gemacht, aber ihre Titten sahen toll aus, da weißt du, ich meine, würden alle ausrasten. Und noch vor 5 Jahren war das noch nicht so ein präsentes Thema, so, weißt du? Und auch so Sachen mit die Ausländerin oder das oder migrantische Jokes oder die Iranerin oder erzähl uns mal. Und und ich versuche all das, diesen Schmerz und diese Wandlung jetzt, 2 Sachen versuche ich, einmal zur Ruhe zu kommen und das irgendwie jetzt so zu channeln für, wie kann ich jetzt Plattform geben? Wie kann ich jetzt andere Leute, weißt du, die sprechen lassen? Wie kann ich Leuten was beibringen? So, nicht, weil ich alles weiß, sondern nur das, was ich weiß, weiterzugeben. So. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass das ein großen Einfluss haben kann auf Jüngere. So. Und die dann irgendwas an dir gesehen haben, was für die so warm ist, dass sie sagen, weißt du was, ich werde auch Politik studieren. Das heißt, ich werde Kanzlerin. Weil sie mir sagen ja immer, Nisa wird Kanzlerin so, aber die dann, weißt du, wie viele, ich habe Mädchen, die sind jetzt vielleicht 19 oder sind junge Frauen inzwischen. Die sind aber Fans von mir, seit die 14 sind. Und die schreiben, Inisa, ich wollte ursprünglich, keine Ahnung, das werden, dies werden. Ich habe wegen dir angefangen, Politik zu studieren. Ich studiere Politikwissenschaften so. Wow. Und ich will in die Politik. Und die mir das genauso schreiben so, die eine Rede von dir damals hat bewirkt, ich will jetzt Kanzlerin werden. Und ich denke mir, wow, das heißt jetzt unabhängig davon, was ich mache mit meinem Leben, das finde ich immer, also man darf nicht, sobald jemand sprechen kann, so wie du jetzt zum Beispiel auch mit einem sehr, sehr erfolgreichen Podcast, ist das wahnsinnig, wäre das wahnsinnig dumm zu unterschätzen, auch nicht nur von dir selbst, sondern auch von deinen Zuhörern, wie viel das bedeuten kann. Das ist halt nicht einfach nur ein Podcast, wo du da stehst, sondern ein Wort von dir, ein Satz, die eine Zuhörerin mal zufällig, weil sie bei einer Freundin zu Hause war, die ein großer Fan von dir ist, und jetzt hat sie zufällig diesen einen Satz von der Laura gehört, und dann macht was. Und dann macht er vielleicht, dass sie sich dann dazu ein anderes Buch holt und dann das. Und plötzlich ist ihr Lebensweg ein anderer und plötzlich sind 1000 andere Leben dadurch berührt. So. Und das habe ich halt jetzt gelernt. So, mach deine Gabe, und bei mir ist nun mal das Babbeln. So, versuch das irgendwie so einzusetzen. Und so habe ich auch den meisten Reward davon. Also auch ganz egoistisch gesprochen. Mhm. So, wenn ich das mache, was anderen gut tut, habe ich selber auch, also wird meine Seele dadurch auch gestreichelt. So, weißt du, was ich meine?
Super
so
schön.
Ja. Mit all den Fehlern, aber auch schöne Aspekte, ja.
Vielen, vielen Dank fürs Mitnehmen. Unglaublich kraftvoll, auch schön, dass du sozusagen da, also deine eigene Reise da drin auch zu sehen, ist unglaublich kraftvoll und mächtig. Und ich finde es so schön, dass du da dir erlaubst, in deine Kraft und in deine Power zu kommen und dich eben nicht, weil Angst ist immer ein schlechter Verhandlungsratgeber. Und ich glaube, gerade für uns Frauen ist es so wichtig, da in der eigenen Präsenz zu sein, den eigenen Wert zu kennen und sich eben nicht in irgendwas reinverhandeln zu lassen, was wir eigentlich gar nicht wollen, egal auf welcher Ebene. Ja.
Kennst du das? Also hast du mit Angst schon mal so schwieriger zu kämpfen gehabt? Also so wie ich jetzt, meinte ich im Sinne von, also muss ja jetzt keine Anxiety sein, aber so Lebensphasen, wo irgendwas dir so eine große Angst macht und dich bedrückt. Muss ja nicht ein anderer Mensch sein. Ist ja manchmal zum Beispiel ein Druck. Boah, das will ich noch haben, das will ich erreichen. Ja, ist das etwas, was du auch kennst oder gar nicht oder
also
weniger?
Ich kenne das auf jeden Fall, dieses Gefühl, die Angst davor zu denken, wenn ich das jetzt nicht mache. Ich weiß, es fühlt sich nicht richtig an, aber ich habe irgendwie die Angst, wenn ich das jetzt nicht mache, dass es dann irgendwie im Endeffekt mir irgendwas nimmt oder dann doch nicht die richtige Entscheidung war, obwohl mein Bauchgefühl mir ganz klar sagt, don't do it. Oder du mach es nicht, hab den Mut, für deine Konditionen loszugehen. Und das war zum Beispiel was ich in den letzten Jahren auch in dem Business gelernt habe, dass ich meine Konditionen auf den Tisch legen darf und dass es auch okay ist und dass es extrem wichtig ist. Mhm. Ja, also da werde ich auch immer mutiger. Deswegen kann ich das auch, finde ich das richtig gut, da auch für sich selber einzustehen. Mhm. Gerade wenn man neu ist in dem Business und denkt, oh, danke, 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 dass ihr mit mir ein Buch machen wollt oder dass ihr mit mir genau. Irgendwas machen wollt. Und selber auch zu wissen, okay, aber du bringst auch so viel mit. Ja,
ja, genau.
Ich habe noch eine Frage, die ich immer all meinen Podcast-Gästen stelle. Und diese Frage ist, stell dir vor, du hast noch ein wunderschönes, erfülltes Leben. Du wirst noch ganz, ganz viele tolle Dinge erschaffen. Und irgendwann ist aber der letzte Tag deines Lebens in ganz, 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 ganz vielen Jahren. Und es wäre aber alles von dir gelöscht. Ich würde zu dir kommen und ich würde zu dir sagen, Enisa, es tut mir so leid, es wurde alles gelöscht. Deine Bücher sind gelöscht, die du bis dahin geschrieben hast. Deine Filme sind weg, deine Comedy, alles ist weg. Aber ich habe ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du könntest jetzt auf dieses weiße Blatt Papier 3 Weisheiten schreiben, die alles wären, was du hinterlassen würdest. Was würdest du wollen, was die Menschheit weiß? Wie du glaubst, dass sich die Menschheit dadurch zum Positiven verändern würde?
Oh, das ist sehr schwierig. Ich glaube, bei mir, das habe ich auch, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt, ist tatsächlich, ich würde als Nummer 1 sagen, Angst weglassen. Mhm. Angst weglassen, weil Angst eben genau wie du gesagt hast, natürlich ein was sehr Sinnvolles sein kann. Deswegen hat die Natur uns das ja mitgegeben zum Überleben. Aber sie ist gleichzeitig das größte, auch ein sehr unlogisches Tool, weil Angst ja eigentlich so ein ganz wirres Denken ist von 1000 Szenarien, die so nicht eintreffen müssen, werden und wahrscheinlich gar nicht werden. Aber du eben nur in dieser Angst davor lebst. So. Ja, ich glaube, ich würde einfach sagen, für jedes Leben, soweit du kannst, Angst weglassen und das genau in den schwierigen Momenten zu trainieren. Das ist etwas, weißt du, dass ich das ganz frisch gerade erst mache. Überleg mal jetzt erst so in meinen 30ern ist das für mich so, dass ich so ganz in meinen späten 30ern, dass ich das so jetzt erst anfange mit in dem Moment, wo ich Angst habe, das zu trainieren. Weil es ist immer ganz easy, das jetzt, auch wenn ich das jetzt hier so sage, das ist voll nett, das zuzuhören und sagen wir, irgendjemand hört jetzt bei diesem Podcast und dealt mit Anxiety oder dealt mit irgendeiner ganz schwierigen Lebensphase und hey, finde ich noch das Glück? Habe ich noch das? Kann ich mich noch erfüllen? Keine Ahnung, in verschiedensten Punkten. Und die große Kunst ist ja nicht, weißt du, sagen wir mal, du trainierst Kämpfen. So. Die Kunst wäre ja nicht dann in dem Moment, wo du im Gym so, sondern die Kunst wäre, wenn du jetzt, sagen wir, wirklich, wirklich angegriffen würdest und jemand, keine Ahnung, ich spreche jetzt sehr filmisch, aber versucht dir dein Leben zu nehmen, so, kannst du dann kämpfen? Kannst du dann das Angewendete, das Erlernte anwenden? Mhm. Und das finde ich halt so schwierig, weil ich glaube, diese Sätze sind halt, oft sagt man die und jeder sagt, okay, schön oder okay, bisschen kitschig oder so. Aber das würde ich echt mitgeben, so trainiere in der Sekunde, wo die Angst kommt. Weißt du, dann fühl dich so, okay, jetzt ist Fight. So, wie kriege ich das jetzt? Wie kann ich jetzt logisch mir zureden? Weißt du, wie kann ich jetzt so ein bisschen diese
ins Vertrauen kommen ja auch, ne?
Genau, mir selbst vertrauen, mein Vertrauen herstellen, mir vertrauen, zu sitzen und sagen, okay, ich sagen wir immer, irgendwas ist eingetroffen, ich kann an dem Eingetroffenen jetzt nichts ändern, aber wie kriege ich mein Jetzt kontrolliert und meine Zukunft kontrolliert? Soll ich jetzt wie eine Wirre in der Wohnung rumrennen und weinen oder soll ich irgendwie gucken, wie kriege ich mich jetzt kontrolliert? Vielleicht fange ich mal an, hier diese Ecke aufzuräumen. Vielleicht gehe ich mal raus und das, vielleicht spende ich eine Kleinigkeit. Gehe einfach auf irgendeine Seite und spende 50 Euro. Vielleicht gibt es irgendwas, was mir jetzt für diesen Moment ein kleines gutes Gefühl gibt. So. Und das meine ich, also ich glaube, mein allererster Rat wäre Angst weglassen. Mein zweiter Rat wäre zu erkennen, ich weiß, dass jeder dieser Sätze immer so ein Kitsch enthält, aber einer meiner allerliebsten Bücher der Welt und eins, was bei mir extrem viel verändert hat, wirklich, was ich in der Krise gelesen habe und was mir wirklich, also kein Buch hat mir so eine Kraft geben können wie das, ist von Eckhart Tolle, Kraft der Gegenwart, jetzt heißt das. Das hat für mich, du musst dir vorstellen, ich bin sehr skeptisch mit solchen Büchern, sehr. Das heißt, all diese Bücher, die Weltbestseller geworden sind, wie The Secret und diese was weiß ich, die waren für mich, und jetzt Achtung, ich will das gar nicht, das waren für mich Schrott. Das heißt nicht, dass der Inhalt Schrott war. Der Inhalt, soweit ich weiß, war sogar sehr gut. Nur manchmal ist einfach die Sprache, die jemand verwendet, oder es ist nicht der richtige Moment gewesen, wo du es gelesen hast. Oder jemand connectet nicht mit, disconnectet nicht mit dir. Das kann für jemand anderen lebensverändernd sein. Auf dich hat es nicht die gleiche Wirkung. So wie du ein Parfum wunderschön findest und ein anderes nicht. So, das ist einfach so, das hat was mit deiner eigenen Chemie zu tun. Mhm. Und deswegen waren mir diese ganzen Selbsthilfebücher, die waren mir alle so skeptisch und die waren mir alle zu kitschig und wie das ich vorhin erklärt habe, so zu herrlich und dieses, ja, jetzt sei dankbar für 5 Sachen und so. Und es ergibt alles großen Sinn. Ergibt es. Es ist ein wahnsinnig gutes Tool, Dankbarkeit zu üben und das dir nur zu notieren, wofür du glücklich bist. Aber für mich, nichts davon hat mich getroffen. Und dann habe ich dieses Eckhart Tolle, dieses Jetzt gelesen mit einer großen Skepsis. Und das Buch hat mich umgehauen, so wirklich umgehauen. Also da, das war so, dass ich dann ganz viel später, Jahre später, habe ich ein Interview gesehen von ihm und Oprah. Mhm. Und wo Oprah zu ihm gesagt hat, für mich bist du wie ein lebender Prophet. Und dann, das war der Moment, wo ich irgendwie dachte, okay, ich dachte die ganze Zeit nur ich. Also ich war doof, habe ich tatsächlich gedacht, ja, das ist ein Weltbestseller. Aber ich wusste nicht, ob die anderen auch so übertrieben auf diesen Menschen reagiert haben.
Und wenn man Eckhart Tolle ist krass.
Ist wirklich unfassbar. Und wie er immer wieder zitiert, auch aus Religiösem, das ist halt was, was mich auch sehr berührt. Wenn er dann, weiß ich nicht, irgendwie quasi Jesus, ich sage jetzt mal so blöd, erklärt. Wenn er erklärt, was es bedeutet, dass Gott sagt, ich formuliere das jetzt so, ich glaube, so ist es geschrieben, ich bin das Anfang, ich bin das Ende, ich bin in allem. Und warum das auf uns Menschen zutrifft, unsere Verbundenheit, dass es eigentlich ist, wir einfach nur eine Energiemasse sind, was ja ein physikalischer Fakt ist. Das ist ja ein Fakt. Also nur weil jetzt hier Haut dazwischen ist, ist es ja im Endeffekt, dass es hier Haut, danach kommt Luft, aber das sind ja trotzdem alles nur Atome. Und meine sind halt so zusammengefügt, aber im Grunde genommen, ich glaube, ich habe das mal irgendwann auch so geschrieben, wir sind wie Wind, der in verschiedene Richtungen weht und dann ist hier mal ein Tornado und hier mal ein Hurricane und hier dann Wind, aber wir sind eigentlich alles nur Wind. Das heißt, es gibt kein Du und Ich. Und ich kann das alles nicht so toll erklären wie Eckhart Tolle, aber der hat das wirklich, es ist wie als hätte er so mein Gehirn geschiftet. Also ich habe das so gelesen und ich dachte so, boah, krass. Und um daraus so meinen abschließenden zweiten Satz, das ist ja auch der Titel des Buches und meine größte Erkenntnis aus dem Buch, dieses, es gibt nur das Jetzt. Ja. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Jetzt-Momenten. Das heißt, alles, was gestern und morgen ist, existiert nicht wirklich, weil es war auch jetzt. Gestern war jetzt und morgen wird jetzt sein. Und das bedeutet, dass es die größte Blockade in deinem Leben ist, wenn du über Vergangenheit und über Zukunft nachdenkst. Weil das, was nicht bedeutet, dass du nicht ganz normal auch Pläne machen kannst, du ganz normal sagen kannst, hey, ich arbeite darauf hinaus, mir irgendwann mal ein Haus am See zu kaufen oder ich möchte am Ozean leben oder was weiß ich, also was auch immer, das ist okay. Trotzdem, wenn du nicht erkennst, dass du jedes Mal im Jetzt bist und deswegen das Jetzt glücklich gestalten musst, egal welche Qual auch eine Vergangenheit hatte. Und das hat mich so, also es hat es mir so wunderbar erklärt und hat gesagt, der Mensch hält halt an Identitäten fest, weil der Mensch nicht mehr weiß, wer er ist, wenn er sich das nicht erklären kann durch ich bin ich, weil ich hatte ja als Kind war das so und meine Mama war so und dann war so und dann hatte ich jemand hat mir das angetan und jemand das und sich daraus die Identität zu basteln, weil wer bin ich außer meinem Lebensweg? Und dann zu begreifen, ey, ich bin das Jetzt. Ich bin im Jetzt. Und es liegt an mir, das loszulassen, was halt nicht heißt, dass du wie so ein erleuchteter Buddha da sitzt und sagst, es gibt kein Gestern und es gibt kein Morgen. Natürlich gab es das und wird es das geben. Aber es ist alles eine Aneinanderreihung von Jetzt-Momenten. Und deswegen musst du in jedem Jetzt-Moment so ein versuchen, selbst in einer Qual ein Glücksgefühl herzustellen und zu begreifen, dass das Jetzt unendlich ist. Und ich erkläre das wirklich gerade sehr dilettantisch, weil was ich aber an dem Buch so toll finde, ist, dass immer wieder Leute dazwischen gefragt haben. Also der hat immer so Zwischenfragen von Studenten sind das, glaube ich, die dann sowas sagen wie, ja, aber Moment mal, wenn ich jetzt gerade in der Folterkammer bin und jemand peitscht mich gerade aus, wie soll ich denn dann bitte das Jetzt genießen? Und dann erklärt er das so wunderbar, was das Jetzt bedeutet. Und wenn du das Jetzt verstanden hast, bist du eigentlich, jetzt muss ich wieder ein bisschen in die urbane Sprache, ja, ich wollte eigentlich sagen, du bist eigentlich so eine Art Teflon Don, was bedeutet, du bist unverwundbar. Also du bist irgendwie dann an so einem Punkt, wo selbst eine große Qual dir nicht mehr so viel anhaben kann, weil du das Sein begriffen hast und einfach nur bist. So. Und das, ich weiß, das habe ich wahrscheinlich jetzt gerade alles sehr, sehr, sehr dilettantisch rübergebracht, aber wie er das erklärt, das hat bei mir enorm viel gemacht. Und deswegen zu deiner schönen Frage, ich würde sagen, Ängste weglassen und das Jetzt, also das Erkennen, dass das Leben immer nur eine Aneinanderkettung von Jetzt-Momenten ist. Und wenn du jetzt sitzt und dann sagst, ich bin nicht glücklich, weil das fehlt, dies fehlt, das noch nicht gekommen ist, das oder das in meiner Vergangenheit war, dann wird sich das nicht ändern, selbst wenn dieser Faktor kommt. Also der Faktor kommt, dann gibt es ein neues, ich bin nicht glücklich, weil. Das heißt, du musst dieses Jetzt begreifen. Und das sind meine zwei Tipps. Ich habe nur zwei Tipps. Ich habe keine drei Tipps.
Also schön.
Also sehr lange.
Und ich finde, du hast das wirklich perfekt erklärt, ehrlich gesagt. Also, ich finde, du hast da die perfekten Worte für gefunden, dass das richtig so Klick machen kann.
Ich muss mal Folgen von dir hören und gucken, was die anderen so erzählt haben. Das interessiert mich sehr. Richtig schön.
Ja, das sind immer schöne Antworten auf die Frage.
Als drittes sage ich gute Schuhe.
Ja.
Ich sage Ängste weglassen jetzt und immer ein paar schöne Schuhe tragen. Die ändern das ganze Outfit.
Das würde, glaube ich, meine Mama auch so sagen. Cool. Sehr schön. Inisa, ich danke dir von Herzen für wirklich dieses unglaublich schöne Gespräch, wo wir durch so viele Themen gesurft sind. Wir könnten, glaube ich, für jedes Thema, über das wir gesprochen haben, nochmal eine extra Folge machen.
Folge machen.
Und danke auf jeden Fall auch an der Stelle, dass du dich so sehr für das Thema Rassismus auch einsetzt und stark machst und deine Stimme dafür nutzt, weil ich glaube, dass das, wie du sagst, einfach mehr als an der Zeit ist, dass wir darüber reden und dass wir ehrlich darüber reden und dass wir dem Thema so viel Raum geben, wie es braucht und haben muss, damit es sich verändert. Also dafür einfach nochmal danke,
Dank.
dass du dir hier diesen Raum dafür auch genommen hast. Und ich ziehe meinen Hut vor dir, weil ich wirklich finde, dass deine Geschichte ist so unglaublich beeindruckend. Und ich bin so froh, dass du damals wirklich im Douglas gestanden hast und die Entscheidung getroffen hast.
Diese Wimperntische verkauft habe.
Und dann loszugehen. Und ich finde es auch wirklich schön zu sehen, wie du ja wirklich da so drin aufgegangen bist und so in deine Kraft kommst. Weil ich glaube, es braucht in unserer Gesellschaft auch immer mehr Frauen, die sich erlauben, in ihrer Power zu sein, in ihrem Licht zu sein und sich nach vorne zu stellen und zu sagen, hier bin ich. Und ich, I won't change for you.
So take vielen, me. Vielen Dank, Laura.
Also danke dafür, wirklich unglaublich inspirierend. Und ich wünsche dir für alles, was vor dir liegt, alle Liebe, alles Glück, alle Freude auf der Welt und dass wir hoffentlich noch ganz viel von dir hören werden.
Ich dir ebenso. Vielen, vielen Dank für diese wirklich, wirklich sehr schöne Einladung und für den Raum auch, das alles sagen zu dürfen. Vielen, vielen Dank.
Willkommen zurück aus diesem ja, sehr inspirierenden, bewegenden Gespräch. Ich hoffe, du fühlst dich inspiriert und ja, aufgeweckt vielleicht auch teilweise. Wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn ich von dir auf Instagram höre, @LauraMarlinaSeiler, komm rüber, folg mir da gerne und lass mir deinen Kommentar da zu der Folge. Was hast du für dich mitgenommen? Was war eine Erkenntnis für dich? Was möchtest du vielleicht verändern? Was möchtest du vielleicht lernen? Ich freue mich da riesig von dir zu hören, in den Austausch zu gehen. Und wie immer verlosen wir da auch ein Happy Holy Confident Notizbuch unter allen Kommentaren und ein Shirt von Rock On und Namaste. Und schau natürlich auch super gerne bei Inisa vorbei. Alle Links zu ihr findest du auch in den Shownotes. Sie ist auch immer wieder auf Tour mit ihrer Show, was auch mega geil ist. Also schau dir das alles auch unbedingt an. Und ansonsten habe ich es ja im Intro auch schon ganz kurz angeteasert. Es wird im August ein neuer Online-Kurs kommen zum Thema Liebe, zum Thema Beziehung, erfüllte Partnerschaft. Sowohl für Singles ist der Kurs, als auch für Menschen in Beziehung. Den Namen vom Kurs werde ich in Kürze verraten. Bis dahin kannst du dich jetzt schon mal auf die Warteliste eintragen, wenn du möchtest. Ist komplett unverbindlich, nur dass du Bescheid bekommst, ab wann man sich anmelden kann. Und es gibt schon ein kleines Quiz, einen kleinen Selbsttest, den du machen kannst, um herauszufinden, was du für ein Beziehungstyp bist. Also viel Spaß dabei. Ich freue mich, wenn wir was... Knoten in der Zunge. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram sehen. Fühl dich von Herzen umarmt. Hab einen wunderschönen Tag. Danke, dass es dich gibt. Bring dein Licht raus in die Welt. Shine bright, baby. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Deine Laura. Rock on und Namaste.